Daniel 5, 1 bis 30. Der König Belsazar veranstaltete für seine 1000 Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den 1000. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, dass man die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König trank daraus, samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf der getünchten Wand des königlichen Palastes, und der König sah die schreibende Hand. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs, und seine Gedanken erschreckten ihn, und alle Kraft wich aus seinen Gliedern, und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man solle die Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter holen. Und der König begann und sprach zu den Weisen von Babel, derjenige, der diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette um seinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Und alle Weisen des Königs kamen herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch ihre Bedeutung dem König erklären. Da wurde der König Belsazar zwar bestürzt und sein Gesicht verfärbte sich und seine Großen waren ganz verwirrt. Auf Wunsch des Königs und seiner Großen kam die Königinmutter in den Trinksaal. Die Königin begann und sprach, O König, mögest du ewig leben. Deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist, und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, so dass dein Vater, der König Nebukadnezar, ihn zum Obersten der Traumdeuter, Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter bestimmt hatte. Ja, dein Vater, o König. Ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde, zur Deutung von Träumen, zur Erklärung von Rätseln und zur Auflösung von Knoten, nämlich bei Daniel, dem der König den Namen Belsazar gegeben habe. So lasse man nun Daniel rufen, der wird dir die Deutung sagen. Sobald nun Daniel vor dem König hereingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm, bist du Daniel, einer der Weggeführten von Juda, der mein Vater, der König, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei und dass Erleuchtung und Verstand und außerordentliche Weisheit bei dir gefunden werden. Nun sind die Weisen und Wahrsager vor mich geführt worden, um diese Schrift zu lesen und mir ihre Bedeutung mitzuteilen. Sie waren aber nicht imstande, die Bedeutung der Worte zu erklären. Und von dir habe ich gehört, dass du Deutungen geben und Knoten auflösen könntest. Wenn du nun diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette an deinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König, deine Gaben mögen dir verbleiben und gib deine Geschenke einen anderen. Doch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. O König, Gott der Allerhöchste hat deinen Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen, denn er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, und erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott, der Allerhöchste, Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Du aber, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen, noch hören, noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet: Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet: Du bist auf eine Waage gewogen und zu leicht gefunden worden. Peres bedeutet: Dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Sogleich befahl Belsazar, dass man den Daniel mit Purpur kleiden und ihn eine goldene Kette um den Hals legen und vor ihm ausrufen solle, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein sollte. In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht. Bis dahin das Wort Gottes. Herr, schließ du uns dein Wort auf. Gib Rallye Macht und öffne du unsere Herzen. Amen.
Ja, ihr Lieben, ein langer Text, aber ich bin doch in den allermeisten Fällen davon überzeugt, dass es wichtig ist, einen Text immer im Zusammenhang zu lesen, weil er ein viel besseres Verständnis für die spätere Auslegung euch allen darstellt, als wenn man nur die wenigen Verse, auf die ich etwas gezielter eingehen werde, wenn ich nur diese Verse lese. Deswegen diese ganze Geschichte war wichtig, sie im Ganzen zu hören, weil sie doch einen sehr, sehr tiefen Hintergrund hat. Ich habe die Predigt überschrieben mit: Das antichristliche Reich nimmt deutlich sichtbare Konturen an. Und ich hoffe, dass wir am Ende der Predigt sagen können: Ja, das ist so, oder vielleicht stimmt ihr mir ja auch nicht zu. Nun, wir müssen wissen, dass als diese Begebenheit dort geschah, da war es so, dass das Heer der Meder und Perser bereits unaufhaltsam vor den Toren Babylons war und es belagert hat. Es bestand nicht mehr die geringste Hoffnung darauf, dass sich die Dinge noch einmal ändern würden. Das wusste der babylonische König und das wussten auch alle, die an diesem Festmahl zu diesem Zeitpunkt teilgenommen haben. Es war also keine Aussicht mehr auf Hoffnung, dass die Dinge sich ändern. Und was tut der König? Was tut also die amtierende Regierung von Babylon? Der König veranstaltet ein großes Fest für sich und seine 1000 Regierungsbeamten. Wir wissen aus der Historie, dass Babylon noch in derselben Nacht fiel und eine Vielzahl der Regierungsbeamten samt des Königs auch in dieser Nacht ums Leben kamen. Diese Ereignisse stammen aus dem Jahr 539 vor Christus, also circa 20 Jahre nach dem Tod Nebukadnezars, des Vorgängers dieses babylonischen Königs. Und er konnte also deswegen auch nicht sagen, er hatte noch zu wenig Erfahrung oder er konnte die Dinge nicht richtig einschätzen. 20 Jahre waren vergangen vom Tod seines Vaters oder Urgroßvaters. Wenn von in der Bibel, gerade im Alten Testament, von Vätern die Rede ist, dann müssen das nicht unbedingt die leiblichen Väter sein. Es können auch Urgroßvater oder sogar noch eine Generation davor sein. Das müssen wir einfach wissen. Nun, was mag bloß im Kopf dieses Königs vorgegangen sein? Und seine Handlungen und Anordnungen geben uns, so meine ich, ein klares Bild darüber. Durch dieses Fest, da bin ich sehr sicher, und auch andere Bibelausleger sind sehr sicher, dass er durch dieses Fest wohl noch einmal die Moral seiner Gefolgsleute stärken wollte, da eben, wie bereits erwähnt, der Untergang Babylons kurz bevorstand. Und er wollte noch einmal diese Moral stärken. Das kennen wir ja auch an anderen Stellen. Es wurde also ja auch im Dritten Reich, als die Russen und die Alliierten schon in Berlin einmarschiert waren, da waren immer noch die Parolen, wir kämpfen bis zum letzten Mann und der Sieg wird unser sein. Wir sehen also, das ist keine einmalige Sache, hier auch nicht bei diesem König. Diese Angabe von falschen Dingen, von falschen Tatsachen, von falschen Hoffnungen, obwohl sie wissen, dass der Untergang ihrer Regierung kurz bevorsteht. Unser Text legt auch offen, dass der König von den Geschehnissen von seinem Vater oder Großvater sehr wohl wusste. Und Daniel erklärt ihm trotzdem noch einmal, wie Nebukadnezar durch seinen Größenwahn von Gott gedemütigt wurde, er ihn jedoch, nachdem er aufrichtig Buße getan hatte, wieder in sein Amt einsetzte. Auch hier können wir schon eine deutliche Parallele sehen, durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende bis in unsere Zeit. Wenn eine Regierung Buße tut vor Gott, dann laufen die Dinge anders. Und dann nehmen die Dinge auch noch einen anderen Verlauf, als sie aktuell im Verlauf sind. Umkehr und Buße bewirken immer auch eine Veränderung der Lage. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Aber dieser König machte selbst vor Dingen nicht Halt, vor denen sich sein weitaus mächtigerer Vorgänger letztlich doch noch scheute. In seiner Weinlaune ließ er die aus dem Jerusalemer Tempel geraubten geheiligten Gefäße vor sich bringen und seine Würdenträger und Frauen bringen, damit sie daraus tränken und somit ganz bewusst den einzigen und wahrhaftigen Gott schmähten. Das hatte schlimme Folgen. Sie schmähten Gott, ja, sie verhöhnten ihn damit. Der Text sagt uns auch weiter, dass sie bei dieser abscheulichen Tat sogar noch Loblieder auf ihre abscheulichen Götzen sangen. Das war reine Willkür und eine Provokation des lebendigen Gottes ohne Gleichen. Mit dieser abscheulichen und willkürlichen Tat hatte dieser König nun vor Gott eine Grenze überschritten, die er besser nicht überschritten hätte. Und die Antwort des lebendigen Gottes auf diese abscheuliche Tat ließ nun auch nicht lange auf sich warten. Und das, ihr Lieben, ist auch eine Sache, die wir wieder durch die ganze Historie hindurch bis in unsere Zeit heute sehen können. Dass Gott, er hat einen fertigen Plan, durchaus, aber er überträgt ja auch den Regierungen Gewalt. Er überträgt ja der Obrigkeit eben diese Gewalt, dass sie das sind, was sie tun. Dass sie regieren können. Aber es ist schon wichtig, was sie mit dieser übertragenen Gewalt und Macht auch tun. Und ich habe mir einmal überlegt, dass ich mich selber eigentlich dabei ertappt habe in den vergangenen Jahren und höre das auch oft von Geschwistern und auch von anderen Predigern, dass wir beten in unseren Gebeten, wenn wir für die Obrigkeit und für die Politiker beten, dass wir sagen, Herr, segne sie, das, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin für mich, ich kann da nur für mich sprechen, ich werde diese Gebete in dieser Form nicht mehr sprechen, sondern ich werde Gebete dahingehend formulieren, dass ich sage, Herr, du hast den Politikern ihre Macht verliehen. Und da, wo sie dir und deinem Wort gerecht regieren und Dinge anordnen, die auch zum Wohl deiner Gemeinde dienen, da segne sie bitte, Herr, und behüte sie. Aber ich kann nicht für Dinge bieten, um Segen bitten, wo sie Dinge anordnen, die völlig wider Gottes Wort sind und die der Gemeinde Knüppel in die Beine schmeißen. Da kann ich nicht dafür beten, sie zu segnen. Denkt einfach mal darüber nach, ob das nicht vielleicht auch für die Zukunft für euch eine Sache des Gebetes ist. Wir wollen für die Obrigkeit beten, aber in welcher Form und für was wir für die Obrigkeit beten. Hier hatte diese Regierung eine Grenze überschritten und Gottes Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Zweimal wird in unserem Text erwähnt, dass babylonische Hände Gottes Gefäße in Missachtung genommen hatten, um ihn in besonderer Weise zu entehren und in gewisser Weise herauszufordern. Und der lebendige Gott nahm diese Herausforderung auf seine göttliche und überlegene Art an. Jetzt fordert er nämlich die göttliche Hand, die über alle Menschen herrscht und der sich niemand widersetzen kann, sie heraus und gab ihnen allen eine deutliche Antwort. Wenn der lebendige Gott redet und handelt, wird immer wieder auf ganz verschiedene Art und Weise die Ohnmacht der Menschheit deutlich. Wir lesen in unserem Text, dass der König beim Erblicken der göttlichen Hand und der damit verbundenen geschriebenen Botschaft, dass er die Gesichtsfarbe verlor. Er geriet völlig außer sich und wir lesen wortwörtlich, es schlotterten ihm die Knie. Wie alle Regierenden hatte auch dieser König eine Menge an Beratern, die er sofort alle herbeirufen ließ. Und da hören wir dann von Wahrsagern, von Zauberern, von Chaldeern. Da hören wir auch von welchen, die Knoten dafür beten könnten, dass Knoten aufgehen. Und für welche, die das nicht wissen, ich kenne das aus meinem Volk, jemanden Knoten bitten, das ist so eine Art Verfluchen. Und das heißt also, er meinte nun, dass diese Leute dafür sorgen könnten, dass sich die Dinge auf spiritistische, okkulte Art noch einmal wenden ließen. Und auch da, ihr Lieben, das ist kein Geheimnis, dass in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart, nicht unbedingt in Deutschland, da weiß ich es nicht genau, aber aus dem Ausland von Regierenden ist es klar und ist es deutlich und es ist bekannt, dass sie mit Spiritismus und Okkultismus, das heißt mit bösen Geistern in Verbindung stehen, wovon sie ihre Eingaben bekommen und dementsprechend auch ihre Regierung ausüben. Wie gesagt, inwieweit das bei deutschen Politikern der Fall ist, kann ich nicht sagen, wäre vielleicht mal interessant herauszufinden. Nun, doch weder er selbst noch die Berater waren in der Lage, die göttliche Botschaft zu entschlüsseln. Weder er noch alle Zauberer, Weisen, Chaldeer, alle, die dort genannt werden, konnten diese Botschaft entschlüsseln. Warum nur? Gott hat hier einmal mehr deutlich gemacht, dass man ihn bitten muss, seinen Willen und seine Botschaften zu erkennen und erst recht sie zu verstehen. Und egal wie gottlos auch zu dieser Zeit die Menschen waren, egal wie gottlos die Menschen waren, es gab in der Vergangenheit und es gibt auch in der Gegenwart und in den schrecklichsten Zeiten immer wieder noch gottesfürchtige Menschen unter ihnen, denen Gott Weisheit und rechte Erkenntnis schenkt, damit sie seinen Willen tun und seine Entscheidungen kundtun. Nun, ihr Lieben, in der Vergangenheit war es so, dass es die Propheten des Alten Bundes waren und dass es hinterher die Apostel waren und später die Evangelisten. Heute ist es die Aufgabe der gesamten weltweiten Gemeinde, das heißt jedes wahrhaftig wiedergeborenen Christen, die Botschaft Gottes an die Menschheit weiterzusagen. Und wenn wir aufgerufen werden, das ganze Evangelium zu verkünden, dann geht es nicht nur darum, immer zu sagen, Gott ist Liebe, Gott liebt sie alle, das sind Tatsachen. Aber das ist ja nur eine Seite der Medaille. Sondern es geht auch darum zu sagen, wenn ihr Gottes Liebe, die er uns in Christus erwiesen hat, ablehnt, sie nicht achtet, sie nicht annimmt, dann hat das Konsequenzen. Und diese Konsequenzen bedeuten verloren gehen, ewige Verdammnis, bedeuten Hölle, Tod und Teufel. Das ist die Konsequenz, die dahinter steht. Und immer wieder, ich weiß, dass ich mich da wiederhole, aber es ist so wichtig, das ist keine Drohbotschaft, das ist eine Liebesbotschaft, weil Gott ja eben nicht will, dass das den Menschen widerfährt. Und deswegen, heute ist es unsere Aufgabe, den Menschen zu sagen, was in der Bibel geschrieben steht. Und dazu gehören eben auch diese Dinge. Es hat immer wieder Menschen gegeben, damals waren es Daniel und auch die Königinmutter, die auch die Regierenden zurechtgewiesen haben und ihnen die Botschaft erklären könnten, weil sie von Gott die Weisheit hatten. Und jedes wahrhaftige Gotteskind durch den Heiligen Geist hat die Weisheit und Erkenntnis, wenn sie Gott darum bittet, die Dinge recht einzuordnen, auch vom Geschehen her, und es auch weiterzugeben an andere Menschen. Wisst ihr, wenn wir uns auf eine Urlaubsreise, wenn wir eine Urlaubsreise planen, bereiten wir uns darauf vor. In einigen Ländern, wo zum Beispiel Malaria ist, da muss man vorher ja eine Prophylaxe nehmen, ne, und so weiter. Und hier ist es so, wenn es um Endzeit, wenn es um das antichristliche Reich geht, da habe ich so den Eindruck, da sind wir sehr oberflächlich. Wir sollten auch viel an Prophylaxe zu uns nehmen, das heißt die Schrift studieren, auch in Bezug auf die Endzeit, in Bezug auf diese Dinge der Eschatologie, wie es die Ausleger nennen, die Dinge der letzten Zeit, wozu eben auch das immer deutlich sichtbar werdende antichristliche Reich gehört. Das ist eine Prophylaxe, damit wir, wenn die Dinge dann eintreten, wir nicht völlig geschockt sind, sondern wir wissen, aha, das Nächste ist in Erfüllung gegangen und unsere Erlösung ist wieder ein Stück näher gekommen. Das muss uns nicht schockieren. Die wiedergeborenen Christen müssen nicht schockiert sein. Aber sie müssen es wissen. Sie müssen sich damit beschäftigen und sie müssen es auch anderen sagen, dass nicht jede Naturkatastrophe, dass nicht die Dinge, die wir sehen, nicht jede Seuche, nicht jedes Versagen von Regierungen, dass das Zufall ist, sondern dass diese Dinge gesteuert sind, dass sie eben zu diesen Dingen der letzten Zeit dazugehören. Ich habe gestern einen Mietwagen abgeholt, wegen dem Umzug unseres Sohnes. Und da saß mir eine Frau gegenüber, die ich nicht kannte, aber komischerweise kannte sie mich. Und sind wir ganz kurz ins Gespräch gekommen. Und dann könnt ihr euch gar nicht vorstellen, als wir dann so über einige Dinge, die jetzt so aktuell sind, als wir kurz darüber gesprochen haben, wirklich in aller Kürze, und ich dann sagte, wissen Sie, ich habe vorher gewusst, dass das alles so kommt. Erstmal geguckt und so. Ich sage, ja, in der Bibel, da steht das geschrieben, dass das alles so kommen wird. Da sind mehrere tausend Verheißungen, die nachprüfbar alle schon eingetroffen sind. Und da gehört auch diese Phase zu, die wir jetzt erleben. Und dann sagt sie zu mir, ja, wenn ich ehrlich sein soll, das stimmt. Ich habe dann gar nicht weiter nachgefragt, aber sie schien schon mal in der Bibel gelesen zu haben. Sonst hätte sie mir nicht in dieser Art und Weise zugestimmt. Und deswegen ist es oft wichtig, die Menschen auch daran zu erinnern, auch die aktuelle Lage und Situation ist uns in der Bibel deutlich beschrieben. Und da müssen wir dann nicht mit eigenen Worten in Philosophien kommen, die Menschen die aktuelle Lage zu erklären, sondern sagen, es steht alles geschrieben. Nun, es hat immer Menschen gegeben, die Gott um Weisheit, um Erkenntnis gebeten hatten, diese auch von Gott erhielten, die sie aber nicht für sich behalten haben, sondern an andere weitergegeben haben. Hier ist es nun zuerst die Königinmutter, die auf Wunsch des Königs gerufen wird. Wir sehen also, dem König war bewusst, die Königinmutter, da wissen wir auch nicht genau, ob es Nebukadnezars Frau oder seine Tochter gewesen ist. Die Dinge sind da so ein bisschen, ich habe das auch nicht bis ins letzte Detail erforscht, es ist aber beides möglich. Er wusste aber, dass sie eben das mitbekommen hatte, was mit Nebukadnezar geschehen war, wie Gott ihn erniedrigt hatte und dann wieder erhöht hatte. Das heißt, diese ganzen Dinge, dass sie den wahrhaftigen Gott kennengelernt hatte, das wusste selbst dieser gottlose König und hat dann die Königinmutter rufen lassen. Und diese Frau hatte eben, wie ich eben sagte, die Geschehnisse um Nebukadnezar als Ganzes mitbekommen und wusste somit auch über die besondere Beziehung Daniels zum wahrhaftigen Gott. Und damit verbunden auch über die Gnadengaben und Fähigkeiten, die Daniel von Gott hatte. Und sie, die Königinmutter, traut sich auch im Beisein der königlichen Berater, die allesamt wieder einmal ohnmächtig versagt hatten, auf Daniel hinzuweisen, dem sie die Deutung aufgrund ihrer gemachten Erfahrungen zutraute. Und lass mich dir eine Frage stellen. Wissen die Menschen in deinem Umfeld, hier in der Gemeinde wissen sie es, aber wissen die Menschen in deinem Umfeld, wissen sie, wer du bist, an wen du glaubst und von wem du deine Lebensimpulse erhältst? Es ist ganz wichtig, dass die Menschen das wissen. Denn wenn sie das wissen, dann werden sie, wenn alles andere kaputt geht und sie mit ihrer Weisheit am Ende sind und wenn sie dich noch so sehr als Idioten beschimpft haben, dann werden sie zu dir kommen. Wir haben das immer wieder erlebt. Wir haben das immer wieder erlebt. Es gibt einen gesegneten Pastor, ich weiß gar nicht, ob Johannes Lichtenberg immer noch lebt, wenn nicht, muss er schon 95 sein oder älter. Der hat im Krieg gedient, an der Flak, und vorher haben sie ihn immer verspottet. Johannes Lichtenberg ist einer der wenigen Menschen, von denen ich weiß, dass er von sich gesagt hat, und ich glaube es ihm, dass es keinen Tag in seinem Leben gab, in dem er nicht in seiner Bibel gelesen hat. Und die haben ihn verspottet und du Idiot und haben ihn durch den Kakao gezogen und er hat es alles demütig hingenommen. Aber dann schilderte er eine Situation, in der die Schlacht besonders heftig war und in der es auch kein Entrinnen gab. Und um ihn herum wurden seine Kameraden durch einschlagende Granaten und so weiter getötet. Und dann geschah etwas, dass sie, die noch am Leben waren, zu ihm hinkrochen, sich an seiner Hose, an seinem Bein festhielten und sagte: Johannes, bete für uns. Versteht ihr? Sie wussten, wer er jetzt war. Und jetzt ist das umgeschlagen. Ihre Ohnmacht, ihr Versagen, ist man jetzt zu dem Idioten gegangen und hat gesagt: Nutz bitte deinen guten Kontakt zum lebendigen Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen wissen, wer wir sind, an wen wir glauben und von wem wir unsere Lebensimpulse erhalten. Und Daniel, als er gerufen wird, er versteckt sich nicht. Wisst ihr, auch wir werden manchmal in unmögliche Situationen gerufen, wo alles andere nichts mehr geholfen hat. Wo wir manchmal den Eindruck haben, jetzt holt man uns. Und wenn wir auch versagen, dann gibt es knüppeldick. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wenn wir gerufen werden und wir gehen dorthin im Namen des lebendigen Gottes, um für ihn Zeugnis abzulegen, dann sind das die Situationen, wo Gott sagen wird: Ihr braucht gar nicht zu überlegen, was ihr sagen werdet, sondern es wird euch zu der Zeit gegeben werden, was ihr durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist sagen sollt, um ihn zu bezeugen. Das ist ganz, ganz wichtig. Keine Furcht zu haben. Daniel hatte diese Furcht nicht. Er versteckt sich nicht, er wird gerufen und er kommt. Und in dem Bewusstsein, dass Gott ihn erneut als sein Werkzeug gebrauchen will, tritt er vom Heiligen Geist geleitet, selbstbewusst vor den König und sagt ihm, dass er seine Geschenke und seine Beförderung gerne für sich behalten kann oder einem anderen geben kann. Er wolle ihm ausschließlich die von Gottes Hand geschriebene Mitteilung und die damit verbundene Entscheidung Gottes über den König kundtun. Und das war ja nun wahrhaftig keine Freudenbotschaft, die er ihm da überbringen sollte. Daniel fängt noch einmal bei dem Geschehen um Nebukadnezar an und muss ihm dann letztlich auch sagen, dass die abscheuliche Tat, die geheiligten Gefäße aus dem Jerusalemer Tempel zu entweihen, das Fass zum Überlaufen gebracht hat und sein persönliches und darüber hinaus auch das Ende der babylonischen Herrschaft bedeutet. Und wie ich anfangs erwähnte, fielen die Mauern Babylons noch in derselben Nacht und der König und ein Großteil seiner Berater wurden von den Medern und Persern getötet. Nun, was hat das damalige Geschehen jetzt mit uns heute ganz konkret zu tun? Und ich nenne es einmal, was hat es mit meiner Behauptung zu tun, dass das antichristliche Reich immer mehr deutlich sichtbare Konturen annimmt? Und das versuche ich euch nun in der folgenden Zeit zu erklären, auch am aktuellen Zeitgeschehen. Damals wie heute erleben wir den herbeigeführten Zerfall bestehender mächtiger Reiche durch fehlende Gottesfurcht. Wenn wir vom antichristlichen Reich sprechen, müssen wir wissen, dass es sich bei diesem Reich nicht um ein Reich handelt, was aus verschiedenen Teilen besteht, sondern um ein zusammenhängendes Reich mit einer noch sich deutlich zeigenden Regierung, mit einer am Ende einzelnen Person, dem Antichristen, an seiner Spitze. Das ist das antichristliche Reich, um das es sich handelt. Seit Anfang der 2000er Jahre wurde in der Politik vermehrt von Globalisierung gesprochen. Dieser Gedanke existierte zwar schon im gesamten 20. Jahrhundert und kommt auch größtenteils, da finden wir es immer wieder, aus der Freimaurerei. Doch umgangssprachlich und real wurde das Wort Globalisierung erst Anfang des 21. Jahrhunderts.
Dein Auto ist im Weg.
Mein was?
Dein Auto ist im Weg.
Sorry. Um jedoch ein zusammenhängendes und ein auf dasselbe ausgerichtete Reich zu errichten, müssen natürlich erst bestehende Verbindungen und Bündnisse erst einmal beseitigt werden. Das geschieht aktuell unter anderem darin, dass schrittweise die Regierungen der jeweiligen Länder mehr und mehr entmachtet werden. Aber dieses Reich ist auch so ganz anders als alle Reiche, die bisher existierten. Es ist zumindest bis zur Hälfte seiner Existenz und auch in der jetzigen Phase noch weniger aggressiv, wobei einiges haben wir einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie diese Aggressivität teilweise aussieht. Aber es ist noch nicht die Aggressivität, die es noch zeigen wird. Aktuell bringt es die Menschheit geschickt dazu, sich dem antichristlichen Geist willig, also gewissermaßen freiwillig, zu fügen. Und das geschieht darin, in einer eigentlich simplen, entschuldige, wenn ich das so sage, dummen Art, dass man den Menschen Dinge aberkennt, die uns von jeher schon zustehen. Die schränkt man ein oder nimmt sie weg. Und nicht, ich rede nicht nur über Deutschland, ich rede über weltweit. Die ihnen eigentlich zugestehen, was eigentlich selbstverständlich ist. Diese Dinge schränkt man ein oder man nimmt sie ihnen weg und dann gibt man sie ihnen großzügig wieder. Und wir sind alle so dankbar dafür, dass wir endlich das wieder haben, was uns so und so zusteht. Das ist eine Sache, die wir ganz konkret erleben. Und dazu benutzt werden Dinge wie geschürte Angst um Gesundheit. Ich meine nicht, und ich bitte nicht, dass ich jetzt hier auf Corona nur rumreite. Ich meine das allgemein. Dinge um Gesundheit, um Wohlstand und auch um Existenzängste. Dazu werden Familien mit ihren Kindern bewusst unterwandert und entfremdet und jahrhundertelange gute und wirklich wichtige Traditionen werden, wenn nötig, sogar mit Änderung von geltendem Gesetz mitunter außer Kraft gesetzt. Und die Menschheit bisher sagt zu allem Ja. Sie nimmt es einfach hin. Christen sind nicht die, die jetzt auf die Straße laufen und mit Anarchie und Protest gehen. Nein. Aber die Frage ist, haben wir das wirklich alle wahrgenommen und gehen auch unsere Gebete dahin, dass wir daran Anteil nehmen? Treffen wir uns auch vielleicht übergemeindlich und beraten über diese Dinge, was sie für Auswirkungen haben können und was wir von der Schrift gekommen dagegen unternehmen könnten? Ich erinnere an den ACCH, Arbeitskreis christlicher Corona-Hilfen. Das geht nicht nur um Corona, das ist mittlerweile nur eine Sache davon. Und ich nenne jetzt einige Institutionen, bitte nicht falsch verstehen, die mit dazu beitragen, diese Dinge, dass sie umgesetzt werden können. Und nicht alles, was diese Institutionen tun, ist schlecht. Aber wenn man genau sieht, wer sitzt an der Spitze dieser Institutionen, wer waren die Gründer und was war der ursprüngliche Gedanken, den diese Institutionen verfolgt haben und verfolgen, dann werdet ihr sehen, dann ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich rede da über Dinge wie die NATO, wie die WHO, wie die Vereinten Nationen, wie den UN-Sicherheitsrat. Und auch die Treffen der G20 oder der Bilderberger sind alles andere als nur Treffen, wo man in fröhlicher Runde über die Zukunft diskutiert. Da werden klare Entschlüsse gefasst, die wirklich weltverändernd sind und die dann so über die Hintertür in die Regierungen hineingegeben werden und dem wird öfter, als wir uns das vorstellen können, wird dem Folge geleistet. Und das betrifft auch Deutschland. Das betrifft auch Deutschland. Aber auch neue transatlantische Bündnisse und Verbindungen im Ost- und im asiatischen Raum, die es bisher in dieser Form so noch nicht gegeben hat, tragen nun neuerdings dazu bei. Das wichtigste angestrebte Ziel, welchem alle anderen Ziele untergeordnet sind, zuerst einmal die Weltbevölkerung dahin zu bringen, sich Anordnungen, die es bisher so in dieser Art und Form noch nie gegeben hat, sich willenlos zu unterwerfen. Wir könnten auch sagen, blinden Gehorsam zu leisten. Wie erreicht man das am besten? Erstens, das haben wir schon gehört, über Angst. Und zweitens über fadenscheinige und falsche Versprechungen in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Wohlstand. Ich bin einmal zurückgegangen und habe verfolgt, was in der Politik in den letzten 20 Jahren an Wohlstand versprochen worden ist. Nicht nur, dass der Wohlstand größer wird, sondern auf welcher Schwelle von Wohlstand Deutschland, jetzt kann ich wieder nur über Deutschland sprechen, wir uns bewegen werden. Es tut mir leid, da ist nichts mehr von über. Nichts ist da mal von über. Und wenn wir immer hören, Deutschland ist ein reiches Land und es geht uns gut und so weiter, das ist nicht mehr ganz so, wie es dargestellt wird. Und dann wird gerne, wenn dann Deutschland verglichen wird mit Haiti, welches natürlich das ärmste Land der Welt ist, dann brauchen wir nicht sprechen. Dann sind die Verhältnisse wieder klar. Aber wenn wir das Ganze mal im Ganzen betrachten, mit auch den Hintergründen, dann ist das schon lange nicht mehr so, dass Deutschland in Geld ohne Ende hat. Aber man hat manchmal den Eindruck, wenn irgendwo was passiert, welche Summen da sofort geleistet werden. Und wisst ihr, ich habe da mal darüber nachgedacht, das Geld, was die Politiker ausgeben, so mit vollen Händen, mögen sie ja tun, das ist unser Geld. Sie geben Geld aus, was ihnen gar nicht gehört. Ich habe da nochmal so drüber nachgedacht. Auch wenn wir dagegen sind, das interessiert sie gar nicht, sie geben es aus. Zukunftsangst, Gefährdung der Gesundheit und Verlust des Wohlstandes sind scharfe Waffen, die ihr Ziel in der Vergangenheit, aber besonders auch in der Gegenwart, nicht verfehlt haben. Nicht nur der unter anderen angedrohte Impfzwang in Österreich oder Deutschland und anderswo auf der Welt ist für mich mehr als ein deutliches Indiz für eine angeordnete Prüfung der Menschheit, ob sie schon für den nächsten Schritt der totalen Versklavung bereit ist. Das Ganze ist nur eine Prüfung gewesen. Eine Prüfung, um zu sehen, wie weit können wir gehen. Um diesen Schritt tatsächlich einzuleiten, war es vonnöten, die gesamte Welt vorher, das sind alles Abläufe, die ich nur anreiße und schilder, miteinander zu vernetzen. WWW, World Wide Web, das war die Voraussetzung dafür. Ohne dem wäre nichts gelaufen. Die weltweite Vernetzung. Es gibt weltweit kaum noch eine Partei oder politische Macht, die sich nicht für immer weiter fortschreitende Digitalisierung stark macht. Und genau diese immer weiter fortschreitende Digitalisierung ist nach meiner Überzeugung auch notwendig, um die Menschheit für die Annahme der antichristlichen Brandmarkung vorzubereiten. Aufhebung des Bankgeheimnisses, Abschaffung von Bargeld, vollkommene Erfassung von persönlichen Daten. Jetzt sehen wir auch wieder die Zensur, was jetzt Menschen betrifft, die Häuser oder Grundstücke besitzen. Oder die neue Berechnung der Grundsteuer. Das ist nicht einfach nur, wir haben seit ein paar Jahrhunderten dieselbe Grundsteuer, wir müssen das mal überdenken. Da sind ganz andere Gedanken hinter. Smartphones, Google. Google wird hinter vorgehaltener Hand schon als allwissend bezeichnet. Und manchmal hat man den Eindruck, das ist auch so. Sachen des täglichen Lebens nicht mehr in Geschäften zu kaufen, sondern nur noch über das Internet zu kaufen. Wir sind ja schon so weit, ihr Lieben, aber das ist ja für euch sicherlich nichts Neues. Wir müssten auch, wenn wir um heute weiter so leben zu können, wie wir es jetzt tun, müssten wir das Haus eigentlich nicht mehr verlassen. Wir könnten alle Dinge, die zum täglichen Gebrauch des Lebens nötig sind, über das Internet kaufen und über Lieferdienste und so weiter uns versorgen lassen. Nur es ist so, jedes Mal, wenn ihr im Internet etwas kauft oder wenn ihr im Internet etwas von euch preisgibt, das ist nie wieder zu löschen. Da werden Verhaltensmuster gestrickt, an Kaufen, an unsere Überlegungen, an welchen Orten wir in Urlaub fahren und das wird alles gespeichert. Nachweise bei Einzahlungen von Bargeldsummen ab 10.000 Euro, auch gestückelt in kurzen Abständen, das wird alles heute gespeichert. Ich musste auf eines meiner Konten vor 3-4 Wochen eben Geld in dieser Größenlage einzahlen und ich ging da an die Kasse, um das einzubezahlen und ich kenne den persönlich, der Banker, also der Kassierer ist ein unglaublicher St. Pauli-Fan und übers Fußball, ne, mich interessiert das zwar nicht so doll, aber er ist so ein Fan und ich höre ihm auch gerne zu, er kann interessante Sachen da erzählen. Auf jeden Fall wollte ich da Geld einzahlen und er sagte, tja, Herr Doktor, also er nennt mich immer Herr Doktor, da brauche ich aber den Nachweis, wo das Geld herkommt. Ich sage, Putti, ich bitte dich. Er sagt, ich kann es nicht. Wenn ich das mache, habe ich ein Problem. Also muss ich jetzt nachweisen, wo dieses Geld herkam. Und wir reden jetzt hier nicht über eine Million oder über irgendwas, sondern über 10.000 Euro. Wahnsinn. Und alle diese Dinge gehören zu den sichtbaren Bausteinen des antichristlichen Reiches, ob ihr das nun glaubt oder nicht. Oder vielleicht mag es da auch jemand geben, der sagt, oh Mensch, Rally, das hängst du dich ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich sehe das deutlich so.
Ein weiteres Zeichen für die zunehmend sichtbaren Strukturen des antichristlichen Reiches ist das völlig von Gott losgelöste Handeln der Regierungen weltweit. Aber desto gottloser sie handeln, umso größer ist auch jedes Mal ihre Ohnmacht, wenn sie am Ende erkennen müssen, dass der lebendige und wahrhaftige Gott doch immer am längeren Hebel sitzt. Und hier können wir deutliche Parallelen zu unserem Text und dem babylonischen König erkennen und uns heute. Er wiegte sich in absoluter Sicherheit, das große Babylon scheinbar unüberwindlich und ewig in seinem Bestehen. Nun, die Vergangenheit hat deutlich gezeigt, dass kein weltliches Reich ewig bestanden hat und auch niemals ewig bestehen wird. Weder das babylonische, noch das darauf folgende medisch-persische, das großgriechische oder das römische Reich. Auch Hitlers drittes Reich ging genauso in Schutt und Asche nieder, wie am Ende der Zeiten das antichristliche Reich durch das Eingreifen unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Das Bedauerliche ist, dass der babylonische König noch am Abend vor dem Untergang seines Reiches und auch seiner selbst ein riesiges Fest gab, um die Moral seiner Gefolgsleute zu stärken. Durchhalteparolen bis zum Schluss. Das ist auch das, was uns jetzt aufgetischt wird. Das ist, also ich höre mir jetzt so ein paar politische Sendungen an, aber nicht irgendwelche, sondern das sind Klasse-Sendungen, kann ich wirklich so sagen. Da werden auch Dinge angesprochen, die bisher in keinen anderen Sendungen, habe ich es gehört, dass sie angesprochen werden. Könnt mich mal fragen, welche Sendungen das sind, muss aber jetzt nicht öffentlich sein. Da ist das wirklich ganz, ganz deutlich, kommt es darauf, diese Durchhalteparolen bis zum Schluss. Und es ist eigentlich schon alles fast in Schutt und Asche. Das wird uns nur nicht präsentiert. Das muss uns, wie gesagt, auch nochmal keine Angst machen. Das ist nur real. Das ist nur real. Die Wirtschaft liegt schon in Trümmern. Und zwar weltweit. Wir merken das auch. Für die letzte Dacheindeckung, die wir machen mussten, musste ich mir die Sachen bundesweit zusammenbetteln, um an diese Sachen zu kommen. Ja. Also diese Durchhalteparolen bis zum Schluss. Und Ähnliches spielt sich eben auch bei uns heute ab. Unter Anleitung oder besser gesagt den Anordnungen der weltweiten Regierungen wird Gott von der Menschheit aus dem öffentlichen Leben verdrängt. Gottes Maßstäbe haben ausgedient und stehen den zurzeit moralisch verkommenen und pervertierten Ansichten wirklich diametral entgegen. Aber die Entscheidungen und gesetzlichen Regelungen der letzten Jahre, besonders auch in Deutschland, haben für mich den identischen Hintergrund wie im damaligen Babylon, den lebendigen Gott förmlich herausfordern. Heute wird zwar nicht aus Bechern und Gefäßen des jüdischen Tempels getrunken, aber Gesetze wie Mord im Mutterleib, wofür nach neuester gesetzlicher Regelung nun auch Werbung betrieben werden darf, Selbstmord oder besser gesagt Tötung auf Verlangen, auf Krankenschein, uneingeschränkte Gleichstellung von Homosexuellen in Bezug auf Familie und Kinder, zunehmender Einfluss des Staates auf Kirchen und Gemeinden, alle diese Dinge werden dasselbe bewirken wie damals in Babylon. Selbst als das ganze Elend deutlich sichtbar wurde, hat sich der babylonische König nicht vor Gott gedemütigt, sondern lieber erst einmal seine Berater zu Rate gezogen. Und wenn wir einmal in die Reihen, jetzt bin ich auch wieder bei Deutschland, wenn wir in die Reihen unserer deutschen Politiker schauen, dann werden jedes Jahr nachweislich, das legen sie auch ganz offen, müssen sie ja, ungeheure Summen für Berater ausgegeben. Das sprengt jegliche Vorstellungskraft, welche Summen dort für Berater, die überhaupt nichts mit Politik zu tun haben, ausgegeben werden, damit die Politiker dann sagen können, was Sache ist. Warum ist das so? Zum einen, weil in Deutschland nur in den allerwenigsten Fällen Menschen in den Ministerposten eingesetzt werden, die wirklich ihren Fähigkeiten oder ihrer Ausbildung oder ihrer Erfahrung entsprechen. Ich möchte wirklich keine Namen nennen, aber schaut euch einmal das aktuelle Bundeskabinett an und sagt mir bitte, ob die ihren Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechenden Personen das jeweilige Ministeramt innehaben. Und ich frage mich wirklich manchmal, wir haben ja auch gesagt, hier in dieser Gemeinde, Politik gehört nicht auf die Kanzel. Und ich will jetzt auch gar nicht weiter in Politik rumrühren. Aber wenn es um Endzeit geht, müssen wir das anreißen und auch darüber nachdenken. Aber noch viel wichtiger ist, dass weltweit kaum mehr politische Entscheidungen getroffen werden oder Gesetze verabschiedet werden, die sich an Gott und seinem Wort orientieren. Das antichristliche Reich wird auch Stück für Stück mehr sichtbar darin, dass der Mensch mit seinen bösen und sündigen Begierden an die Stelle Gottes treten soll und zumindest zum großen Teil bereits getreten ist. Wir nennen das Humanismus. Aber alle diese Dinge geschehen nicht, weil Gott nicht eingreifen könnte, sondern wir nähern uns vielmehr dem Zeitpunkt, wo Gott den Menschen seinen Lüsten und Begierden gemäß dahingegeben hat. Und am Ende wird das Ereignis dasselbe sein wie in Babylon. Chaos, Anarchie und letztendlich Untergang. Wir können deutliche Veränderungen auch dahingehend erkennen, dass die jahrzehntelange Dominanz der USA als weltweit führende Nation und auch aktuell ihrer Währung, dem Dollar als weltweite Währung, ich habe so die Vermutung, das wird auch bald der Geschichte angehören. Auch das starke Europa unter der Führung der Bundesrepublik Deutschland hat nicht nur heftig an Glanz und Gloria eingebüßt, sondern es steht vor einer Zerreißprobe mit drohendem Zerfall. Und hier noch einmal, ihr Lieben, wir in Deutschland bezüglich auf Europa sind hier das Maß der Dinge. Wenn Deutschland kaputt geht, fällt ganz Europa. Weil Deutschland ist einfach das von der Wirtschaft her das Land, was am meisten leistet, was am meisten Zahlungen mit Abstand in die EU-Kasse leistet und was auch wirtschaftlich am stärksten ist. Fällt Deutschland, fällt ganz Europa. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Der Mensch meint wirklich immer noch, an Gott vorbeihandeln zu können und muss dann bereits bei kleinen Dingen und erst recht bei vermeintlich großen ganz schnell erkennen, ohne den lebendigen Gott läuft gar nichts. Das Richten sollte der Mensch besser Gott überlassen. Ihr kennt doch allen das biblische Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist wirklich ein biblisches Sprichwort. Und genau das passiert nach meiner Erkenntnis zurzeit auch in dieser Welt. Nehmen wir doch einmal die verhängten Sanktionen gegen Russland. Die kommen jetzt wie ein Boomerang zurück und treffen die gesamte Welt mit aller Härte und das Ende ist bei weitem noch nicht erreicht. Sie wollten Russland mit diesen Sanktionen in die Knie zwingen und das Gegenteil ist der Fall. Ihr Lieben, ich kann euch nur sagen, stellt euch auf harte Zeiten ein. Ich befürchte, dass wir vielleicht noch in diesem Jahr mit weiteren Dingen konfrontiert werden, die wir in Deutschland und Europa noch vor wenigen Jahren für schier unmöglich gehalten haben. Aber auch hier wird sich dann wahre Gottesfurcht und Gehorsam gegenüber seinem Wort entweder als Segen auch in den schwierigsten Zeiten zeigen oder beim Gegenteil als schwerwiegender Fluch. Die Welt wendet sich von Gott ab und so wendet sich auch Gott von der Welt ab und lässt die Menschen spüren und erfahren, was es bedeutet, sich von ihm abzuwenden und ihn darüber hinaus noch mit wieder göttlichen Gesetzen und Methoden zu provozieren. Corona, Klimawandel, Ukraine-Krieg, alle diese Dinge werden nach meiner Erkenntnis zumindest zum Teil dazu verwendet, um das zu rechtfertigen, was hier gerade geschieht. Ich habe noch nie gehört, dass in der Weltwirtschaft die Ukraine so eine wichtige Rolle spielt. Das hat niemand vorher gesagt. Und jetzt plötzlich, dieses eine Land hat große Probleme, wobei Russland auch Probleme hat. Man muss das immer im Ganzen sehen, nicht nur einseitig. Dieser Konflikt sorgt jetzt dafür, dass die ganze Welt und die Wirtschaft zusammenbricht. Die Ukraine, ich glaube, weil es so ein großes Land ist, kannten das so viele, aber dass es in der Weltwirtschaft eine höhere Position einnimmt als Deutschland oder die USA, das war mir nie bewusst. Ja, aber man lernt ja nie dazu. Das alles geschieht nach meiner Überzeugung, zum Teil zumindest, ist das eine große antichristliche List, die hier nach außen dringt. Diese Dinge sind zwar für die Menschheit harte Realität, aber sie sollen einzig und allein dazu dienen, die Menschheit für den nächsten antichristlichen Schritt gefügig zu machen. Chaos und Anarchie, das muss erst kommen, damit die Welt nach einem Erlöser schreit. Und dann wird der Antichrist sichtbar werden und auf den Plan treten. Tatsächlich wird es ihm dann gelingen, dieses weltweite provozierte Chaos für eine von Gott angeordnete Zeit positiv zu regulieren, aber dann zeigt er, wenn wir der Schrift glauben, sein wahres Gesicht und es kommt schlimmer als je zuvor. Ob die Gemeinde dann noch da ist, lasse ich mal offen. Ich kann euch nur sagen, ich hoffe, dass der Herr uns dann schon entrückt hat. Sollte das aber nicht der Fall sein, dass er sagt, dann sollt ihr mich gerade bezeugen, brauchen wir keine Angst haben. Der Herr wird seine wahrhaft Gläubigen, wenn auch durch Not und durch was auch immer, sicher hindurchbringen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt und wiedergeboren ist, wird das Ziel, im Himmel zu sein, sicher erreichen. Aber wie gut ist es eben da, und ich komme jetzt auch langsam zum Ende, dass es auch heute noch Menschen gibt, wahrhaftige Gotteskinder wie damals Daniel, die sich nicht vom antichristlichen Geist und seinen Getreuen in die Irre führen lassen, die sich, egal was passiert oder angeordnet wird, einzig und allein an Gott und an sein Wort als Maßstab und höchste Autorität für ihr Leben halten. Auch in dem Wissen, dass sie dadurch mehr und mehr Schwierigkeiten bekommen werden. Daniel, obwohl ein Verbot war, nicht zu beten. Was hat Daniel getan? Er öffnete die Fenster nach Osten und betete dreimal am Tag, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Lasst euch nicht davon abbringen, weder dem Herrn Loblieder zu singen, noch dem Herrn in Dank und Fürbitte auf Knien ihn anzubeten, egal was da auch kommen mag. Das, was Daniel damals dem babylonischen König mitteilen wollte, ist heute, ich sagte das vorhin, auch deine und meine Aufgabe. Wir müssen den Menschen die ganze Wahrheit sagen. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Gottes Geist, der Daniel Weisheit und Erkenntnis schenkte und ihm Kraft verlieh, bis zum Ende durchzuhalten und Gott und seinem Wort treu zu bleiben, der wird auch dir und jedem wahrhaftig wiedergeborenen Christen die notwendige Stärke verleihen, dem zunehmenden antichristlichen Geist zu widerstehen, um sicher das Ziel zu erreichen. Und noch einmal, ihr Lieben, wenn wir Matthäus 24 oder Lukas 21 lesen, dann sollte doch eigentlich auch dem Letzten unter uns deutlich sein, was die Stunde geschlagen hat. Wie weit die Zeiger an Gottes Uhr bereits fortgeschritten sind und wie weit das antichristliche Reich doch bereits deutlich sichtbare Züge annimmt. Schaut mal. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt, natürlich durch die Kraft Gottes, bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Steht ihr, wenn wir das lesen, dann ist doch ganz klar, wir, die wir die Bibel kennen, dass wir uns wirklich ganz konkret in diesem Zeitabschnitt wirklich befinden. Das, was wir hier lesen, Gottesleugner und Atheisten sagen, ach Mensch, komm Rally, das hat es doch durch die Jahrtausende immer wieder gegeben. Ja, das hat es gegeben, aber es war entweder auf eine Provinz bezogen oder es war auf ein Land bezogen oder wenn es hochkommt, war es auf einen Kontinent bezogen, aber doch nicht global. Wir haben von Globalisierung gesprochen. Weltweit, dieselben Dinge treten weltweit zum gleichen Zeitpunkt auf. Und wer da immer noch sagt, nö, das hat es immer schon gegeben, der ist einfach ein Lügner. Wie wunderbar sind doch da die Verheißungen aus Gottes Wort für seine wahrhaftigen Kinder. Das wollen wir uns aber auch noch anschauen. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt werden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen soll jene Tage verkürzt werden. Das heißt, um der Gläubigen willen. So, um wirklich, um die wahrhaftig Gläubigen. Da verkürzt der Herr die Zeit. Wenn es wirklich nicht mehr möglich ist, hier gottestreu in der Spur Jesu zu wandeln, dann verkürzt der Herr die Zeit und er nimmt uns zu sich in sein Reich. Also wofür müssen wir durchdrehen? Wir Christen brauchen nicht durchdrehen. Die anderen sollten durchdrehen, wir nicht. Oder wenn wir sehen, Matthäus 24, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und die Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und auch alle, die an Christus gläubig sind, werden nicht vergehen. Und er sagt, lernt ein Gleichnis. Ihr sagt, die Natur könnt ihr deuten. Deutet doch auch die Zeichen der Schrift, wenn sie tatsächlich vor euren Augen in Erfüllung gehen. Und sagt nicht, nein, das kann nicht sein und das liegt doch in ferner Zukunft. Das ist jetzt alles vor Augen. Also nicht blind machen, hinschauen und sagen, wir freuen uns, unsere Erlösung naht. Ja, bezieht sich aber auch auf die Gemeinde. Damals war es nur Israel oder natürlich sehen wir es auch an Israel, wenn der Feigenbaum, Staatsgründung und so weiter, aber wir dürfen in dieser Stelle auch die Gemeinde mit einbeziehen, heute. Aber trotzdem danke. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Das ist doch wunderbar. Schaut mal. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und jetzt kommt es. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Der Herr Jesus ist da. Er ist unter uns und er ist auch dir persönlich nahe. Also wir brauchen wirklich nicht in Hektik zu verfallen. Wenn sich die Dinge auch immer weiter zuspitzen, die wahrhaftigen Gotteskinder sagen, Herr Jesus, wir danken dir, dass auch das vorher an dir vorbei muss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns, was auch immer noch kommen wird, sicher durch diese Zeit hindurchbringst. Wir dürfen dem Herrn vertrauen. Warum sollte, der Herr hat noch niemals eines seiner Worte, seiner Verheißungen zurückgenommen oder nicht erfüllt. Warum sollte er gerade das tun, wo es um alles geht? Also ganz sicher nicht, ihr Lieben. Und deswegen, das antichristliche Reich wird zwar immer mehr und deutlicher sichtbar, aber letztlich wird es wie alle Reiche zuvor durch Gottes Ratschluss und Macht ein Ende finden. Und so wie dieses Reich werden auch die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Unser Herr kommt. Und deswegen können wir hoffentlich alle nur sagen, Maranatha, ja, Herr Jesus, komme bald. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, wir preisen dich und alle Macht und Ehre und Anbetung sei dir, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, wir danken dir für dein kraftvolles und heiliges und wahrhaftiges Wort. Danken dir, Herr, dass uns dieses Wort gestärkt hat, dass es uns ermutigt, Herr Jesus, dass es uns tröstet und dass es uns gewiss macht. Du, Herr, bist das A und das O, der Anfang und das Ende. Du hast alles geschaffen und auf dein Wort, Herr, wird auch erst das Ende kommen. Und wir danken dir, Herr, für deine feste Zusage, dass du deine weltweite Gemeinde, aber auch jedes einzelne wahrhaftige Schäflein deiner Herde segnest, behütest und sicher an das Ziel bringt. So hilf uns, Herr, dass wir, so mehr wir diese Dinge auch sehen, unsere Häupter erheben, weil wir wissen, unsere Erlösung naht. Danke, Herr Jesus, dass du da bist, dass du lebst und regierst. Amen.